Bellerive on Air, der Finanzpodcast.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Bellerive on Air, einem Finanzpodcast von der Zürcher Privatbank Bellerive. Mein Name ist Reto Giudicetti. Bei mir im Studio sitzt wie immer der Thomas Steinemann. Er ist der Chief Investment Officer von der Bank Bellerive. Thomas, zuerst mal schön, dich wieder mal zu sehen. 6-7 Wochen her, seit wir das letzte Mal da im Studio mit dran geredet haben. Heute reden wir über die US-Staatsverschuldung. Mein Vater hat mir mal gesagt, als ich ein junger Mann war, du solltest keine Schulden machen. Wenn du etwas kaufen willst, kannst du es dann kaufen, wenn du Geld hast. Nie auf Pump. Das hat sich bei mir so als junger Mann eingebrannt. Ich bin bis heute davon geprägt und lebe so ein bisschen nach dem. Wenn wir jetzt über den Atlantik schauen, dann sehen wir da einen amerikanischen Staat, der über Jahre, Jahrzehnte offenbar über seine Verhältnisse gelebt hat. Und jetzt auch, wie wir gerade am Freitag gehört haben, von der letzten grossen Ratingagentur Moody's abgestraft worden ist. Das begehrte AAA-Prädikat ist nicht mehr da. Das ist ein Fanal, könnte man vielleicht meinen. Wie siehst du das?
Ja, es ist jetzt das erste Mal seit 1917, wo die USA das AAA-Rating verloren hat. Und zunächst noch etwas zu deinem Vater. Ich finde, er hat natürlich recht. Man soll, oder der Nord, wie der ehrbare Kaufmann, oder? Das ist auch so ein Begriff, den man kennt, oder? Man soll nicht etwas ausgeben, wo man nicht hat. Jetzt, zum Beispiel bei den Unternehmen, ist natürlich, bei der Unternehmensfinanzierung ist es natürlich schon so, dass es natürlich Situationen kann geben, wo es sinnvoll ist, dass man gewisse Firmenkredite braucht, um zum Beispiel eine Firmenexpansion zu machen. Oder auch beim Staat eine gewisse sinnvolle Staatsverschuldung, die kann durchaus Sinn machen oder die macht wahrscheinlich Sinn. Da haben wir ja einige Zahlen. Wir haben ja in der Europäischen Union die sogenannten Maastricht-Kriterien. An denen kann man sich einmal interessieren. Was sagen die? Die sagen, dass eine Staatsverschuldung nicht über 60% sollte sein und das Budgetdefizit sollte nicht über 3% sein, das jährliche. Die Zahlen sind gut berechnet, das sind seriöse Zahlen und die Zahlen dort drin kommen so zustande, dass man ein nominales Wirtschaftswachstum in der Höhe von der Zinsen unterstellt und wenn die Zinsen etwa gleich hoch sind wie das nominale Wirtschaftswachstum, dann steigt nicht Zinslast, die jährliche Zinslast. Also dann läuft die Schere nicht auseinander von der Zinsbelastung. Also das ist sehr eine clevere und richtige Berechnung. Jetzt in den USA ist in der Tat, sind jetzt über die letzten Jahre die Staatsschulden massiv angestiegen. Sie sind auf 120%, also das Doppelte von dem, was eigentlich eben sollte sein, wenn man so ein Wirtschaftswachstum von 3-4% unterstellt, dann ist das natürlich nicht nachhaltig und nicht, wie soll ich sagen, läuft es auseinander. Also die Share von der Belastung wird immer grösser. Also es ist eigentlich eine Negativspirale. Und ja, das muss man bekämpfen.
Das scheint ja der Donald Trump offenbar zu machen. Er macht es möglicherweise mit komischen und erratischen Massnahmen. Das haben wir auch schon miteinander besprochen. Trotzdem, was haltest du von dieser Strategie, dass man jetzt die Staatsverschuldung koste es, was es wolle, runterbringt.
Ja, also es ist natürlich richtig, dass er da, das ist eigentlich vieles von seinen Massnahmen, die, wie wir gesagt haben, zugegebenermassen umstritten sind, zielen darauf ab, das jährliche Defizit zu reduzieren und damit die Staatsverschuldung runterzubringen. Also er will die Einnahmen von den USA erhöhen und die Ausgaben will er verringern. Das ist ehrenwert, das ist auch richtig, oder? Das ist, würde ich sagen, der einzige oder eine von den wenigen westlichen bedeutenden Nationen, die das macht. In Deutschland erleben wir leider das Gegenteil. Dort sind wir auf dem Weg zu immer noch höheren Verschuldungen, also genau das Gegenteil. Und da ist es jetzt natürlich schon eine unglückliche Massnahme vermutlich jetzt das Rating abzunehmen, das wird Zinsbelastung tendenziell aufbringen und eigentlich genau die Bestrebung konterkarieren, dass man jetzt eigentlich die Zinslast runterbringt. Das ist jetzt schon eine herbe Enttäuschung, muss ich sagen. Und ich bin nicht sicher, ob das nicht kontraproduktiv ist. Weil wer, wenn nicht die USA, ist glaubwürdig? Ich meine, es glaubt ja nicht jemand im Ernst, dass das irgendwie bankrott geht. Vor allem jetzt, wo man ja Massnahmen ergreift, um die Ausgaben zu verringern und die Einnahmen zu erhöhen.
Du hast jetzt zwar das Beispiel Deutschland erwähnt, muss ich aber auch sagen, nochmal, Deutschland ist bei rund 60%.
Sogar noch Luft,
ja. Wenn es darum geht, den Staat zu verschulden. USA ist mit 130% wahnsinnig hoch. Und du sagst es richtig, jetzt wird die Zinslast noch höher durch das Moody's Downgrading. Kann der amerikanische Staat dem etwas entgegensetzen?
Ja, aber er ist ja eigentlich, wie gesagt, man versucht die Ausgaben jetzt auf deren Ausgabenseite anzusetzen. Es ist umstritten, ob jetzt das die richtige an der richtigen ist. Ein Stichwort sind die Universitätsthemen, dass man dort die Gelder streicht. Und da gibt es andere Bereiche auch, wo noch, oder die USAID und möglicherweise auch noch anders. Also da, wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht diskutieren, ob die richtigen Orte sind. Es gibt sicher auch noch andere. Aber was halt auch ist, wenn man die jährlichen Ausgaben anschaut, dann ist etwa die Hälfte von allen jährlichen Ausgaben ist gebunden. Das sind sogenannte Entitlements. Das heisst, das sind rechtlich geschützte Ausgaben. In Amerika ist das Medicaid, Medicare, Rentenansprüche. Dort kannst du nichts machen.
Ähnlich also, wie bei uns auch, oder?
Bei uns auch, das gibt es in jedem. Klar, das vergisst man oft, oder? Man sagt, da muss man halt sparen. Also die Hälfte ist schon mal weg. Und dann bleiben noch Rüstung zum Beispiel. Dort sind Zeichen auch nicht auf Sparen. Es bleibt nicht mehr wahnsinnig viel, wo man selbst, wenn man will, spart. Und das ist ein bisschen ernüchternd. Aber auf der anderen Seite, man probiert es jetzt wenigstens dort, wo man kann, spart man. Der Effekt, muss man leider wahrscheinlich sagen, wird beschränkt sein. Und das jährliche Budgetdefizit in Amerika ist jetzt etwa 6%. Das, vielleicht bringt man es auf 5 runter durch Sparmaßnahmen. Und das Beste ist natürlich, dass man ein Wachstum hat. Ja. Das ist die Beste, oder das ist das, was am meisten wird funktionieren, um die Ausgaben zu finanzieren und die Ausgaben zu senken.
Aber du sagst, der Handlungsspielraum ist beschränkt, ja. Vielleicht jetzt gleich noch schnell das Thema Hochschulen. Man hat unlängst in den Medien dürfen lesen, dass jetzt Harvard, die renommierte Harvard University, offenbar um rund 2 Milliarden US-Dollar Staatshilfe muss bangen. Es gibt da zum Teil ein bisschen komische Gründe, warum dass man das will abwürgen. Was heisst das jetzt für Harvard? Ich meine, die Institution, die Hochschulinstitution von den USA, das ist doch auch ein schlechtes Zeichen nach aussen.
Also Harvard hat ein Vermögen von 54,2 Milliarden mit dem Geschäftsbericht 2024. 54,2 Milliarden Vermögen. Also wenn man das in Staatsanleihen anlegt mit knapp 4,5%, dann gibt es irgendwie 2 Milliarden jährliche Fees. Also ich denke, Harvard ist jetzt wahrscheinlich nicht die Universität, wo man sich Sorgen machen muss. Sondern ich glaube, das Bildungswesen insgesamt in Amerika sollte man genauer anschauen. Es hat ja auch Phasen gegeben, wo Regierungsdelegationen in der Schweiz waren, um sich unser duales System ein bisschen näher anzuschauen. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht ein Freund von Kürzung von Bildungsausgaben. Und ich finde auch, wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich bessere Orte. Aber ich denke, jetzt Harvard und Harvard muss man sich nicht Sorgen machen.
Bei 54 Milliarden Stiftungsvermögen wahrscheinlich eher nicht richtig. Gut, dann vielleicht um auf das Thema Konsumentenstimmung in den USA und damit verbunden natürlich auch die Rezessionsbefürchtungen, die sind nicht weniger geworden. Also die Politik vom Sparen, die scheint ja dann schon auch negativ sich niederzuschlagen, insbesondere auf den amerikanischen Konsumenten, auf den amerikanischen Binnenmarkt. Das ist nicht gut.
Ja, das ist im Moment sind wir eher ein bisschen in einer trübten Stimmung. Und man muss ja sagen, die ganze Zollthematik, die ist ja jetzt in einer Pause, wenn man so will. Da geht es dann im Sommer erst wieder weiter. Die nächste Runde, da sehen wir dann, was passiert. Ja, die Wirtschaftsdaten sind so, ich würde sagen, gemischt. Es gibt verschiedene Industrieindikatoren, die noch unterhalb von Wert sind, die auf eine Expansion, also die eher ein bisschen auf eine nicht auf eine Rezession, aber auf eine Wirtschaftsschwäche anschauen. Ich finde, der Konsument, also wenn man Konsumentendaten anschaut, sind nicht so schlecht. Die sind eigentlich optimistischer jetzt als die realwirtschaftlichen Komponenten. Also wir sind nicht in einer Rezession in den USA. Im Moment sieht es auch nicht danach aus. Und wir müssen auch vor allem sagen, dass die Liquidität, die ja auch sehr wichtig ist, also das sind Geldmengen, Zinsen, tendenziell auf dem Weg nach oben sind. Und das hilft sowohl der Wirtschaft dann auch als der Stimmung.
Jetzt gibt es ja noch eine andere Herausforderung, eine andere Dimension, nämlich die, wenn der Dollar schwächelt, dann hat das einen grossen Impact auf den Schweizer Franken. Die Schweizer Franken wird gesucht und das wiederum hat oder löst einen gewissen Druck auf die SNB aus. Die SNB ist, glaube ich, momentan ein bisschen unter Druck oder hat nicht mehr so viel Handlungsspielraum. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen, wo stimmen wir da? Was ist der Erwart von einer SNB? Wie reagiert die Schweizer Nationalbank auf eine mögliche weitere Verschlechterung vom US-Dollar?
Also ich finde, die SNB hat sich ein bisschen unnötig in eine unglückliche Situation bringen lassen und steht ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Die letzten zwei Zinsschritte waren je 50 Basispunkte gewesen. Das ist für viele, auch für mich, mehr gewesen, als man erwartet hat. Ganz verstanden haben wir es alle eigentlich nicht. Wieso das 50 ist, es gibt möglicherweise Gründe, wo aber nicht wirklich diskutiert worden sind, aber es ist jetzt so. Das heisst, wir sind jetzt bei einem Viertel, jetzt wo der Druck weiter zunimmt und bei der nächsten Notenbank-Sitzung von der Schweiz wird es hoffentlich nur auf Null gehen.
Sonst haben wir ein Negativzinsumfeld.
Wenn wir Zinsen nicht so schnell gesenkt hätten, in den letzten zweimal hätten wir mehr Spielraum. Und was halt auch noch, es gäbe ja noch die zweite Möglichkeit, um den Franken schwächen, das wären die Devisenkäufe. Mhm. Und das ist jetzt eben heikel geworden in der letzten Zeit, weil, Stichwort Liste der Währungsmanipulationen, dort sind wir drauf und da müssen wir jetzt eben aufpassen, ja, dass wir nicht in der jetzigen Phase anfangen, Dollar kaufen gegen Franken. Weil man dann natürlich quasi unter dieser Gruppe von der Währungsmanipulation Manipulanten könnte landen. Also es sieht so aus, dass dann nur noch Zinsen übrig bleiben und wenn der Druck auf den Franken weiter steigt, dann sind wohl leider Negativzinsen wieder auf dem Tisch.
Du sprichst den Vorwurf von den USA, der sagt, die Schweiz ist eines von diesen Ländern, die über gezielte Devisenkäufe ganz bewusst den Kurs manipuliert von der eigenen Währung.
Ja.
Das wird nicht gutiert in Übersee. Ist aber eines von der wenigen Instrumente, die die SNB hierzulande überhaupt hat. Also bleibt dann am Ende des Tages möglicherweise gleich nur Flucht ins Negativzinsumfeld. Ist denn das Negativzinsumfeld jetzt für die Schweizer Volkswirtschaft ein Problem?
Ja, es ist schon, es sollte einfach ein Ausnahmefall sein. Also alles, was einen negativen Preis hat, ist natürlich ungewöhnlich. Das heisst, es hat keinen Wert. Also wenn etwas, und Negativzins heisst sogar, ich zahle dir etwas, wenn du etwas von mir nimmst. Also es ist natürlich schon verrückt. Und im Fall von Geld heisst das natürlich, dass vor allem Kreditnachfrage übergebührlich angekurbelt wird. Also es wird wiederum, wenn du einen Hypothekarkredit nimmst, und ich dir dann noch dafür etwas zahle, dann wird wahrscheinlich dein Hypothekarkredit grösser ausfallen, als er sonst würde.
Ja, ich kann es sagen, also im Real Estate-Bereich, gerade in der Schweiz, bei diesen exorbitanten Preisen, wo kein Ende absehbar ist, ist das möglicherweise nicht so eine gute Entwicklung, richtig?
Nein, das würde also natürlich in die sogenannte Immobilienblase natürlich weiter ankurbeln. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen nie eine Blase haben, sondern wir wollen eine normale Entwicklung haben. Und auch Negativzinsen sind natürlich auch für die Banken, ist klar, es ist eine zusätzliche Belastung, sie müssen für das Geld, das sie bei der Nationalbank parkieren, dann zahlen. Und das wollen sie nicht. Und wollen dann eben versuchen, möglichst das Geld in die Wirtschaft reinzudrücken. Und sie werden sagen, nehmen Kredit. Also, dass man eben die Verschuldung, die Privatverschuldung noch aufheizt, damit übergebührlich ist natürlich auch eine negative Folge von Negativzinsen.
Auch keine gute Entwicklung. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Dollar sprechen kommen. Der Dollar ist die Leitwährung. Ich glaube, das schlägt kein Geiss weg. Und trotzdem lese ich immer wieder mal von irgendwelchen Marktbeobachtern, dass es da möglicherweise zu einem Fall vom Dollar kommt, dass der Dollar vom Thron gestürzt wird. Ist das realistisch?
Nein, unter normalen Umständen ist das zu unseren Lebzeiten nicht realistisch. Die Diskussion ist uralt. Es hat immer schon Bestrebungen gegeben von verschiedenen Weltmarktteilnehmern, ob das China, Russland, Middle East, wo immer gesagt haben, wir müssen es vom Dollar loslösen. Das ist nie gegangen bisher. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Und das ist auch schnell nicht machbar. Es gibt natürlich, wenn das jetzt die Falken um den Trump, oder? Das gibt da den Herr Miran, der ist zum Glück jetzt ins dritte Glied noch zurückversetzt worden.
Aber der mit sehr illustren Ideen nicht mehr davon sich aufmerksam macht.
Der hat natürlich gesagt, wir müssen quasi allen, die US-Staatsanleihen haben, eine Steuer aufbrummen. Also das wäre natürlich schon eine ernsthafte Probe für den Dollar als Weltreservewährung. Ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass das nur eine Idee ist.
Das ist absurd,
und
oder?
Es ist absurd. Es ist komplett lächerlich. Aber zum Glück lässt, so wie man jetzt auch gesehen hat, in der letzten Zeit der Trump nicht auf den. Immerhin ist der Chef von seinen Economic Advisor. Aber man hört zum Glück nicht mehr im Moment von ihm. Also das ist Wunschdenken. Da muss man sich darauf einstellen, dass der Dollar Weltwährungs- und auch Weltreservewährung bleibt zu unseren Lebzeiten.
Du hast vorher gesagt, zu unseren Lebzeiten, während wir zwei das nicht mehr erleben, muss vielleicht sagen, für die, die es nicht kennen, wir sind beide Mitte 50. Also ich gehe jetzt mal noch von mindestens 2025 guten Jahr aus. Also das ist dann doch ein Zeithorizont, wo man muss sagen, ja, ich glaube, das ist ein... Darauf kann man bauen, oder? Also da machst du dir überhaupt keine Sorgen.
Nein, wir könnten das gerne mal, jetzt ist, glaube ich, die Zeit vorgeschritten, wir könnten uns mal diskutieren, also wie kommt es überhaupt dazu? Und wieso klappt es nicht, dass man den Dollar nicht ablösen kann als Weltreservewährung?
Können wir gerne mal machen. Du hast es angesprochen, wir sind am Ende von unserer Zeit. Thomas, danke dir vielmals einmal mehr für deine fundierten Einschätzungen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir eine gute Woche.
Ja, danke dir auch.
Bellerive On Air, der Finanzpodcast.